Ich möchte das Wort Gottes wieder in dem Buch der Richter aufschlagen heute und hier einige Verse lesen am Ende von Kapitel 8 und am Anfang von Kapitel 9. Kapitel 8, ab Vers 32 bis Kapitel 9, Vers 6. Damit wir den Zusammenhang haben. Wir lesen hier, und Gideon, der Sohn des Joasch, starb in gutem Alter, und er wurde im Grab seines Vaters Joasch begraben in Ophrah, der Stadt der Abiesritter. Und es geschah, sobald Gideon gestorben war, da wandten sich die Söhne Israel wieder ab und hurten den Baal ihm nach und machten sich den Baal Berit zum Gott. Und die Söhne Israel dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie der Hand all ihrer Feinde ringsum entrissen hatte. Und sie erwiesen dem Haus Jerub-Baal Gideons keine Güte, wie es all dem Guten, das er an Israel getan hatte, entsprochen hätte. Und Abimelech, der Sohn Jerub-Baals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter, und er redete zu ihnen und zur ganzen Sippe vom Haus des Vaters seiner Mutter und sagte, redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem. Was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerub-Baals, oder dass nur ein Mann über euch herrscht? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter über ihn vor den Ohren aller Bürger von Sichem all diese Worte. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie sagten sich, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal Berit. Und Abimelech kaufte sich damit ehrlose und leichtfertige Männer, die folgten ihm nach. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophrah und erschlug seine Brüder, die Söhne Jerub-Baals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber Jotham übrig, der jüngste Sohn Jerub-Baals, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und die ganze Bewohnerschaft des Millo versammelte sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Denkmalsterebinte, die in Sichem steht. In der Klasse, in der ich unterrichte an der Schule, unterrichte ich unter anderem Biologie. Sehr aufregend für mich. Wir haben gerade eine Menge über Schmetterlinge gelernt. Wenn man sich einen Schmetterling anschaut, dann kann man eine Menge seiner Eigenarten entdecken, die Farben und die Muster auf seinen Flügeln, die Facettenaugen, die Fühler, die Anzahl der Beine, die Form. Wenn man es genauer wissen will, dann geht man etwas näher ran. Oder man nimmt eine Lupe oder sogar ein Mikroskop und legt das ganze Tier unter dieses Mikroskop und schaut sich die Details an. Und dann entdeckt man zum Beispiel bei den Fühlern all diese prächtigen Farben, das Muster. Es wird gebildet von winzigen kleinen Schuppen. Der Flügel ist so bedeckt von solchen kleinen Schuppen wie ein Dach mit Schindeln. Und jeder dieser Schuppen hat eine eigene Farbe und zusammen bildet das dieses komplette Muster. Wenn man die einzelnen Schuppen betrachtet, kann man sehr vieles lernen. Aber man muss immer wieder, wenn man wirklich was lernen will, einen Schritt zurückgehen, um den gesamten Flügel, das gesamte Tier zu betrachten. Und dann das, was man an dem Kleinen, in der kleinen Einzelheit, in diesem Detail gelernt hat, richtig einzuordnen. Und so ist das auch mit dem Lesen der Bibel. Wir müssen ein Buch der Bibel im Gesamtzusammenhang betrachten. Wenn wir das Buch durchlesen oder studieren oder eine solche Predigtserie durch das Buch haben, dann schauen wir oft auf sehr kleine Details, auf einzelne Schuppen auf dem Flügel sozusagen. Wenn wir sie richtig einsortieren wollen und ihre Bedeutung recht abwägen wollen, müssen wir immer wieder einen Schritt zurückgehen, um es einzusortieren in das große Bild, in den großen Gesamtkontext des Buches. Das möchte ich heute etwas tun, auch mit diesem Buch der Richter. Denn an dieser Stelle ist ein entscheidender Einschnitt, den wir nur richtig schätzen können, wenn wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, um das Gesamtbild zu betrachten. Nun, Das Thema dieser Predigt heute habe ich genannt schmerzliche Verluste. Schmerzliche Verluste. Denn in dem Text, den wir gelesen haben, sind es wenigstens drei Dinge, die wir erkennen können, die hier endgültig für das Volk Gottes verloren gehen. Auf die möchte ich eingehen und einige Anwendungen davon dann erwähnen. Der Segen geht verloren, ein Gedächtnis ging verloren und eine Identität ging verloren. Schmerzliche Verluste. Ein Segen verloren. In Kapitel 8, Vers 28 lesen wir, so musste sich Midian vor den Söhnen Israel beugen und konnte sein Haupt nicht mehr erheben. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Nun, wenn wir das ganze Buch betrachten, dann finden wir diese Formulierung, das Land hatte in den Tagen, dann kommt ein Name dieses Richters, so viele Jahre Ruhe, finden wir öfters. Ganz am Anfang, bei dem ersten Richter, bei Othniel, finden wir, in seinen Tagen hatte das Land 40 Jahre Ruhe. Dann später, in Kapitel 3, finden wir, zur Zeit Ehuds des Richters und Shamgar des Richters hatte das Land 80 Jahre Ruhe. Und dann wieder später, in Kapitel 5, bei Deborah und Barak, finden wir auch diese gleiche Formulierung, in ihren Tagen hatte das Land 40 Jahre Ruhe. Und hier wieder in Kapitel 8. Aber wenn wir weiterlesen, den Rest des Buches, werden wir diese Formulierung nicht mehr finden. Hier ist das letzte Mal in diesem Buch gesagt, dass das Land Ruhe hatte. Ein Segen verloren. Nach Gideon hatte das Land nie wieder Ruhe durch die restliche Zeit der Richterzeit. Ihr erinnert euch am Anfang, als ich angefangen habe, über dieses Buch zu predigen, die Thematik, die ich über das ganze Buch gestellt habe, die Kanaanisierung des Gottesvolkes und gleichzeitig die große Errettung. Diese beiden Dinge gehen hier parallel. Und man kann das Buch gliedern in drei Teile. Der erste Teil des Buches geht es um die Anfang der Kanaanisierung, das Versagen der zweiten Generation nach Josua. Dann der große Mittelteil des Buches, das sind Zyklen des Abfalls und der Errettung. Darin befinden wir uns gerade. Und dann der letzte Teil des Buches, Kapitel 17 bis zum Ende des Kapitels des Buches, sind Abgründe der Kanaanisierung. Und bevor ich über Abimelech im 9. Kapitel sprechen möchte, möchte ich diesen Überblick noch einmal geben, weil es wichtig ist, zu sehen, wo wir hier sind. Wir befinden uns mitten in diesem zweiten Teil, wo es geht um Zyklen der Kanaanisierung. Das heißt, immer wieder fällt das Volk von Gott ab. Sie rufen zu Gott. Gott gibt einen Retter, einen Richter. Und Gott rettet sie aus ihrer Not und gibt ihnen Ruhe. Aber an dieser Stelle hier sehen wir, es sind nicht einfach nur Wiederholungen der gleichen Geschichte, sondern jeder Zyklus geht tiefer herunter und es geht immer tiefer mit dem Volk Gottes. Und jedes Mal haben sie ein entscheidendes Merkmal verloren und hier eine Sache, die sie endgültig verloren haben, ist die Ruhe. Sie hatten zum letzten Mal nach der Herrschaft oder in der Herrschaft, in der Richterzeit Gideons Ruhe. Bei jedem Zyklus dieses Abfalls, der Rettung und der Ruhe ging noch etwas verloren, ging es tiefer hinab. Bei jedem Zyklus wurde ihre Gottesferne größer. Bei jedem Abfall war die Kanaanisierung des Gottesvolkes noch radikaler und weiter vorangeschritten. Und bei jedem Abfall ging mehr Segen verloren. Das Volk Gottes wurde immer mehr wie die anderen. Und damit hat es immer weniger Segen Gottes. Wir werden nach Kapitel 8 nie wieder lesen, dass das Land Ruhe hatte. Verloren. Was lernen wir daraus? Allgemein, jeder für sich und im großen Kontext. Wenn wir nur lange genug den Segen Gottes verachten, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass Gott ihn wegnimmt. Das gilt ganz allgemein, das sehen wir hier in diesem Buch der Richter, aber ganz allgemein durch die Schrift. Wenn wir nur lange genug den Segen Gottes verachten und vergessen, dafür dankbar zu sein und ihn nicht wertschätzen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Gott ihn schließlich wegnimmt. So schreibt Paulus in Römer Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Gottes Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Und da steht in dem Zusammenhang, dass viele Menschen auch in der Zeit des Paulus die Güte Gottes missverstanden haben. Sie haben gesagt, naja, Gott lässt das alles, lässt uns unseren Weg laufen, wie wir wollen. Gott wird das alles nicht so ernst nehmen. Sie haben Gottes Güte verachtet und gesagt, Gott ist so gut, der wird uns schon nicht strafen. Und sie wussten nicht, dass Gottes Güte sie zur Buße leitet. Damals, zur Zeit der Richter, verachtete das Volk Gottes, die Israeliten, Gottes Güte und Geduld. Sie ließen sich nicht zur Buße leiten. Und so verloren sie den Segen. Das Land hatte hinfort keinen Frieden mehr. Nun, wir können das auf heute anwenden. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es in unserem Land aus? Wir erinnern uns dieses Jahr daran, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben in diesem Land. Wir lesen in den Zeitungen, wie viel Krieg, Bürgerkrieg, Katastrophen in anderen Ländern sind. Wir haben viele Flüchtlinge aus anderen Ländern hier. Wir haben Frieden in diesem Land seit 70 Jahren. Woher kommt das? Weil wir so gut sind? Weil wir so tolle Politiker haben? Oder wollen wir anerkennen, dass es ein Segen Gottes ist? Aber wo steht das in den Zeitungen? Wo wird das in den Medien erwähnt? Wo kommt es vor in den Reden der Politiker, die über dieses Thema sprechen? 70 Jahre Frieden, ein Segen Gottes, unser Land hatte Ruhe. Wo sind die Dankgottesdienste in den Gemeinden dafür, dass Gott uns Ruhe gegeben hat? Gott wird in unserem Land heute so verachtet wie damals in Israel. Wir brauchen nicht erstaunt sein, wenn ein Tag kommt, wo Gott auch hier den Frieden und die Ruhe wegnehmen wird. Wir haben es längst verdient. Und das Problem sind nicht die Gottlosen. Darüber sprechen wir, die gottlosen Politiker und die anderen da draußen, die dieses Land so kaputt machen. Das Problem ist die Kanaanisierung des Gottesvolkes. Wir sind das Problem. Da, wo früher einmal lebendige, bibeltreue Gemeinden waren, sind heute liberale, bibelkritische Kirchen, die es nicht einmal verdienen, christlich genannt zu werden. Umkehr, Buße, zu essenden Kirchen und Gemeinden, Reformation, das ist es, was unser Land braucht, wenn wir den Segen Gottes für unser Land erhalten wollen. Da fängt es an. Das Problem in Israel damals war nicht die schlechte Politik, es war die Gottlosigkeit, der Abfall von Gott. Das ist die erste kleine Schuppe auf dem Schmetterlingsflügel, auf die ich heute euren Blick richten wollte. Ein unscheinbarer Vers, 8,28, das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Aber wenn wir zurücktreten, sehen wir, vorher gab es öfter diese Ruhe, aber danach nie wieder. Das sehen wir in dem Gesamtkontext des Buches. Und die Bedeutung des Verses sehen wir nur, wenn wir diesen Gesamtkontext nehmen. Ein schmerzlicher Verlust. Ein zweiter schmerzlicher Verlust, den ich hier ansprechen möchte, ist der Gedächtnisverlust. Hier ist ein Gedächtnis verloren gegangen, denn in Vers 33, den wir gelesen haben, heißt es, es geschah, sobald Gideon gestorben war, da wandten sich die Söhne Israel wieder ab und hurten den Baal ihm nach und machten sich den Baal Berit zum Gott, und die Söhne Israel dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie der Hand all ihrer Feinde ringsum entrissen hatte. Und sie erwiesen dem Haus Jerubbaal Gideons keine Güte, wie es all dem Guten, das er in Israel getan hatte, entsprochen hätte. Sie dachten nicht mehr dran. Plötzlich war es ihrem Gedächtnis entschwunden, als sei es nie da gewesen, dass diese große Rettung von ihren Feinden von Gott kam. Und dass sie nur Ruhe hatten, weil es ein Segen Gottes war. Gedächtnisschwund. Ein zweites kleines Detail in diesem großen Kontext. Sie dachten nicht mehr an Gott. Und das ist auch ein Zeichen eines geistlichen Niederganges, wenn dieses Gedächtnis verloren geht. Man vergisst, was Gott Gutes getan hat. Man vergisst auch, was die Gottesmänner Gutes getan haben. Denn in diesem Vers, nachdem es beschrieben wird, dass sie nicht mehr an Gott dachten, heißt es auch, sie dachten nicht mehr an Gideon. Sie erwiesen ihm kein Gutes für das, was er ihnen Gutes getan hatte. Das geht zusammen. Man vergisst, was Gottesmänner Gutes getan haben. Man vergisst, wie schmerzlich die Sklaverei der Sünde war, die man schon einmal erlebt hat. Man vergisst die große Errettung Gottes. Wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir gewöhnen uns dran und denken an andere Sachen. Die Israeliten dachten nicht mehr an Gott. Sobald Gideon gestorben war, hatten sie Gott vergessen. Das spricht für Gideon, muss man an der Stelle auch sagen. Trotz seiner Fehler hat er offensichtlich während seiner Richterzeit dafür gesorgt, dass Gott nicht vergessen wurde. Das war gut. Aber jetzt, wo er tot war, da schien es, als sei Gott mit ihm gestorben. Man wandte sich von Gott ab und man wandte sich den Baalim zu, heißt es hier. Mehrzahl von Baal, den Götzen könnten wir frei übersetzen. Einen bestimmten Götzen, den sie Baal nannten. Und hier ein ganz bestimmter Baal, davon gab es wieder mehrere, Baal Berit, auf Deutsch der Bundesbaal. Sie haben einen Bund geschlossen mit diesem kanaanitischen Götzen. Der Bundesbaal. Und an der Stelle erweist sich, dass der Teufel der Affe Gottes ist. So haben das unsere Glaubensväter oft genannt. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er äfft Gott nach. Gott ist ein Bundesgott. Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Und nun erfindet der Teufel etwas ganz Gleiches. Einen Götzen, mit dem man einen Bund schließt. Baal Berit. Und das Volk schließt seinen Bund mit ihm und bricht seinen Bund mit dem allein wahren Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Mit dem Gott, der sie errettet hat aus der Hand all ihrer Feinde. Wie verrückt ist das denn? Es ist nicht zu erklären auf der Verstandesebene, es ist nur zu erklären auf der geistlichen Ebene, dass das Herz des Menschen verderbt ist und elend und sich eher ausstreckt nach allem Bösen als nach dem einen Guten, dem höchsten Gut, dem lebendigen Gott. Aber hier sehen wir, wie Gottes Vergessenheit zu Hurerei wird. Bruch mit dem lebendigen Gott, der Bund wird verlassen und ein Bund wird geschlossen mit dem Götzen. Hurerei, so wird es in diesem Vers auch genannt. Bruch des Ehebundes mit Gott. Dazu führt Gedächtnisverlust. Verehrung falscher Götter. Und auch Gideon wurde vergessen. Sie erwiesen dem Haus Gideons keine Güte. Kein Wunder, wo ein Volk Gott vergisst, da vergisst es auch seine Wohltäter. Können wir auch in unserem Land sehen. Unser Volk hat Gott vergessen und es hat auch seine Wohltäter vergessen. Wir können fragen, woher kommen denn die Krankenhäuser in unserem Land? Woher kommen Bildung für alle, Schulen für alle in unserem Land? Diakonie, soziales Netz, Nächstenliebe, Sorge für die Armen, für die Kranken, für die Waisen, für die Witwen. Woher kommt all das? All das sind Früchte der Reformation. All das sind Früchte des Christentums. Du siehst das in die Mission, wo die Missionare hinkommen, da werden Schulen gebaut, Krankenhäuser gebaut, da wird sich um die Armen gekümmert, da werden Waisenhäuser gebaut und so ist es in diesem Land auch. Es sind Früchte der Reformation. Und wo ist man heute in diesem Land? Man will diese elenden Christen loswerden, die dem Fortschritt im Wege stehen. Und man vergisst nicht, dass man all die Wohltaten, von denen man heute lebt, diesen Christen zu verdanken hat. Gedächtnisverlust. Zuerst Gott vergessen und dann die Wohltäter, denen man den Wohlstand und die Ruhe des Landes zu verdanken hat. Gott vergessen, Wohltäter vergessen, Segen verloren. Ein schmerzlicher Verlust. Und da ist ein dritter schmerzlicher Verlust, den wir in diesen Versen sehen können. Identität verloren. Wir haben bis Kapitel 9, Vers 6 gelesen. Da heißt es in Vers 6, alle Bürger von Sichem und die ganze Bewohnerschaft des Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König. Wir können uns fragen, was das für ein König war. Wer diesen König anerkannt hat. Aber formal war es erstmal ein König. Und lass uns auch dieses Detail einmal versuchen, in den Gesamtkontext des Buches oder der Schrift des Alten Testamentes einzusortieren. Sie hatten hier einen König. Hatten Sie vorher schon mal einen König? Was macht die Identität dieses Volkes aus? Es war ein Volk Gottes. Und es war ausgezeichnet durch eine Reihe von Merkmalen, einige davon nenne ich, es war das einzige Volk unter dem Himmel, dem sich der Schöpfer Himmels und der Erde geoffenbart hatte. Sie hatten die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, das wir vorhin in der Gesetzeslesung gehört haben, als einziges Volk unter dem Himmel. Kein anderes Volk, nicht unsere Vorfahren, die Germanen, nicht die Römer, nicht die Ägypter, kein anderes Volk. Das hat sie ausgezeichnet. Es war das einzige Volk unter dem Himmel, mit dem Gott seinen Bund geschlossen hat, der besagte, dass dieses das Volk Gottes ist und dass er ihr Gott sein wollte. Es war das einzige Volk, das solche göttlichen Ordnungen hatte, ein göttliches Gesetz, eine göttliche Staatsordnung. Eine Staatsordnung, die die persönliche Freiheit jedes einzelnen Bürgers garantierte. Kein anderes Volk unter dem Himmel hatte das. Es war ein Volk, das unter dem Segen Gottes Frieden und Wohlstand im eigenen Land genoss. Das machte ihre Identität aus. Diese Merkmale. Und was war jetzt passiert? Wenn ich das kurz zusammenfasse, was in den 6 ersten Versen des 9. Kapitels steht, mit meinen Worten, die kanaanitischen Einwohner einer Stadt in Israel hatten den Sohn einer kanaanitischen Frau, einen der ihren, einen Kanaaniter, zum König gemacht. Und zwar auch auf echt kanaanitische Weise, indem sie alle potenziellen Rivalen ermordet haben. So macht man das in Kanaan. Bring die anderen um, damit das Königtum dem einen, den man haben will, sicher ist. Deswegen reden wir von Kanaanisierung des Gottesvolkes. Sie haben ihre Identität hiermit völlig verloren. Sie hatten die Offenbarung Gottes längst verlassen und verloren. In diesem Kapitel 9, wenn wir es weiterlesen, werden wir den Namen Gottes nur einmal nebenbei erwähnt sozusagen finden. In der Rede Jotams, dieses einen, den sie nicht umgebracht haben, weil er sie versteckt hatte. Und ansonsten ist hier von dem Handeln Gottes, von Gott, überhaupt keine Rede in diesem Kapitel. Es ist ein gottloses Kapitel, könnten wir sagen. Und das beschreibt den Zustand des Gottesvolkes. Sie sind völlig von der Offenbarung Gottes abgewichen. Gott spielt in ihrem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Und was ist mit dem Bund? Sie haben ihn gebrochen. Ein Bund mit den kanaanitischen Göttern geschlossen. Was ist mit den göttlichen Ordnungen? Was ist von den guten Gesetzen Gottes, von dieser Staatsordnung übrig geblieben, die Gott ihnen durch Mose gegeben hatte? Das Volk versinkt völlig im Chaos, das werden wir in Kapitel 9 ausführlich lesen. Keine Ordnung mehr, kein Schutz mehr für den Einzelnen. Jeder wird ausgeraubt, es gilt nur noch die Tyrannei des Stärkeren. Was ist von dem Segen übrig geblieben, der einzigartig war für dieses Gottesvolk? Friede, Wohlstand, nichts mehr übrig. Kein Friede. Und zwar nicht, weil von außen Feinde kommen, wie in den Geschichten vorher, sondern jetzt zerfleischen sie sich gegenseitig. Innerer Krieg, Bürgerkrieg. Ein Böser wird erhoben, andere Böse sind da, sie zerfleischen sich gegenseitig. Sie haben völlig ihre Identität verloren. Sehen wir hier Parallelen zu unserem Volk? Waren wir nicht auch einmal ein Volk, das mehr von der Offenbarung Gottes besaß als die meisten anderen Völker rings um uns herum? Ja, es gab Völker wie die Niederlande, die England, die Schweiz, wo sehr viel Gottes Erkenntnis da war, von der wir lernen konnten. Aber wir sind das Volk der Reformation gewesen. Hier hat Gott einzigartige Erweckungen und diese Reformation geschenkt. Diese Offenbarungen seines Willens, das Wort Gottes wurde entdeckt, neu entdeckt und übersetzt. Waren wir nicht ein Volk, das Gott mit einzigartigen Segnungen heimgesucht hat? Lebendige Gemeinden, geisterfüllte Prediger, angefangen bei Luther, aber auch später Grumbacher oder liebevolle Pastoren, Diener der Armen, wie August Hermann Franke oder Johann Gerhard Onkel. Männer, die Gott erweckt hat, Gottes Diener, durch die er dieses Land gesegnet hat. Und waren die Gesetze dieses Landes nicht einmal an biblischen Ordnungen orientiert? War das nicht eine Grundlage für unser Grundgesetz? Hat das nicht die persönliche Freiheit einmal garantiert? Und die Kirchen, nach dem letzten Krieg, waren sie nicht voll von Leuten, die Gott für den Frieden gedankt haben und für Frieden gebetet haben? Wo ist das heute? Wir sind kein christliches Volk mehr. Auch wir haben unsere Identität verloren. Wir sind nicht mehr das Volk der Reformation. Wir haben längst diese Identität verloren, ein christliches Volk zu sein. Wir sind ein Missionsland geworden. Und wiederum, es liegt nicht zuerst an unseren gottlosen Politikern. Es ist zu leicht, das einfach so darzustellen. Sicher tragen sie eine große Verantwortung und Schuld, aber es liegt daran, dass das Evangelium nicht mehr in den Gemeinden gepredigt wird. Woher kamen die politischen Umwälzungen im 15., im 16., im 17. Jahrhundert und später? Von der Reformation. Davon, dass das Evangelium mächtig gepredigt wurde. Und dass wir diese Identität verloren haben, das liegt daran, dass unsere Theologen längst von dem Wort Gottes abgewichen sind und nicht nur liberal sind, sondern Gott in jeder Weise lästern. Die Offenbarung Gottes wird nicht mehr als solche anerkannt. Wir haben sie längst verlassen. Und es ist nicht falsch, sich politisch zu engagieren. Versteht mich nicht falsch hier. Es ist nicht falsch, sich politisch zu engagieren, um in unserem Land etwas Gutes zu bewirken. Aber die Wurzel des Übels ist da, wo die christlichen Gemeinden Gott verlassen haben. Hier ist unsere Mission. Hier ist unsere Mission, das Evangelium rein zu bewahren und es in unserem Land zu verkündigen, als Gemeinden und als Christen Licht in dieser Finsternis zu sein, Gottes Volk zu sein inmitten von Kanaan. Israel hatte seinen Gott vergessen. Und drei schmerzliche Verluste gab es zu verzeichnen. Sie hatten ihr Gedächtnis verloren, sie hatten den Segen verloren und sie hatten ihre Identität verloren. Nun, bisher habe ich einige Anwendungen erwähnt auf der Ebene unseres Volkes, die sich aufdrängen beim Lesen dieser Schrift. Möge Gott unser Land, möge Gott unsere Politiker segnen. Mögen wir als Gemeinde weiter für diese Männer und Frauen beten, für unser Land beten, dass Gott es weiter segnet und uns den kostbaren Frieden und die Freiheit erhält, die wir noch haben. Möge Gott die Gemeinden in unserem Land segnen. Aber ich will noch zwei weitere Anwendungen, die mehr auf unserer persönlichen Ebene sind, erwähnen, auch aus diesem Text. Und das eine ist, vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht zu danken. Ich habe das schon mal als Anwendung erwähnt. Aber das Volk Israel hat damals den Segen verloren. Und ich hatte erwähnt, wenn wir nur lang genug den Segen Gottes verachten, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass Gott ihn wegnimmt. Geschwister, lasst uns sorgfältig darauf achten, dass wir den Segen Gottes nicht verachten, sondern dass wir dankbar sind, dass wir Gott dafür die Ehre geben, Ich habe das schon früher erwähnt, in der vorletzten Predigt. Aber es ist eine Sache, die sich durch dieses ganze Buch zieht. Sie haben den Segen verloren, weil sie nicht wertgeschätzt und Gott vergessen haben. Und als Pastor dieser Gemeinde darf ich erwähnen, dass ich bei einigen Geschwistern diese Befürchtung habe, dass es an Dankbarkeit fehlt. Nicht in dem Ausmaß, den wir bei den Israeliten damals gesehen haben, aber doch, es sind Anfänge da, dass wir viele Dinge als gegeben hinnehmen und Gott nicht die Ehre und den Dank geben, der ihm dafür zusteht. Geschwister, nehmt euch besondere Zeiten, um darüber nachzudenken, dafür zu danken, wie Gott uns gesegnet hat. Sonntags, die Tage des Herrn, Tage der Ruhe. Nehmt diesen Tag auch Zeit, um nachzudenken, wie Gott uns gesegnet hat und ihm dafür zu danken. Besondere Zeiten, die immer wieder auftauchen, Geburtstage, Hochzeiten, was auch immer für Feste, Familienfeste. Es sind Tage, wo wir besonders für den Segen Gottes danken sollen. Und bald feiern wir als Gemeinde unseren 6. Geburtstag sozusagen. 6 Jahre ist kein hohes Alter für eine Gemeinde, kann man nicht sagen. Aber offensichtlich reichen 6 Jahre aus, um zu vergessen, wie groß die Not vorher war. Manche haben es vergessen, manche haben es nie erfahren, weil sie damals nicht da waren, aber wir wollen nicht vergessen zu danken für das, was Gott uns geschenkt hat. Wir wollen das ernst nehmen und den Segen Gottes schätzen und ihm die Ehre dafür geben. Und eine zweite Anwendung. Das Volk Gottes damals, sie hatten ihre Identität verloren. Und wir wollen darauf achten, als Gemeinde unsere Identität zu bewahren. Und was macht unsere Identität aus? Ich hatte vorhin aufgezählt, was die Identität Israels ausgemacht hat, damals als Volk Gottes. Wir haben bei der Wahl des Namens dieser Gemeinde darauf Wert gelegt, dass die wichtigsten Merkmale unserer Identität hier angesprochen sind. ERB, evangelisch, reformiert, baptistisch. Das macht unsere Identität aus. Evangelisch, wir glauben an das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der in die Welt kam, um stellvertretend für Sünder am Kreuz zu sterben und sie so zu retten. Reformiert? Wir glauben an die Lehren der Reformation, insbesondere an die Solas, Sola Scriptura, allein die Schrift, die Offenbarung Gottes. Das ist ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu, dass wir diese festhalten und bekennen. Solus Christus, allein Christus. Wir glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist. Sola Gratia, wir glauben, dass allein durch die Gnade Gottes Menschen errettet werden können, nicht aus eigenen Verdiensten oder Kräften. Sola Fide, wir glauben, dass der Glaube der Weg zu Gott ist, das Mittel, das Gott gebraucht, der Glaube an Jesus, auch das Kennzeichen ist dafür, dass jemand errettet ist. Und Soli Deo Gloria, wir glauben, dass all das allein ein Ziel hat, die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Dass wir hier als Gemeinde nicht versammelt sind als Selbstzweck, um uns gegenseitig aufzubauen, sondern dass wir hier sind, um den Schöpfer Himmels und der Erde zu verehren und den Erlöser Jesus Christus zu verherrlichen, Gott anzubeten in seinem Namen, in der Kraft des Geistes, diesen dreieinigen Gott. Reformiert. Wir sind kalvinistisch, wir sind puritanisch, wir sind bundestheologisch. Ich lege das nicht alles aus. Wir schämen uns nicht, die wichtigsten Punkte unseres Glaubens in einem Bekenntnis öffentlich darzustellen. In dem baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689. Wir stehen zu der Chicago-Erklärung von 1978 und zur Berliner Erklärung von 1909. Wir schämen uns nicht, uns zu diesen Dokumenten und Glaubensbekenntnissen zu bekennen. In einer Welt, wo viele evangelikale Gemeinden all das für Unsinn halten, all das nicht praktizieren und einen großen Teil von dem nicht glauben. Es macht unsere Identität aus, dieses R, reformiert. Und auch das B, baptistisch. Wir glauben, dass eine Gemeinde gemäß der Bibel geordnet sein muss und dass eine biblische Gemeinde aus solchen Menschen besteht, die sich als Sünder erkannt haben, an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben und auf das Bekenntnis dieses Glaubens hin getauft sind. Das sind Merkmale, die uns grundsätzlich von der Welt und von einem großen Teil der anderen Gemeinden um uns herum deutlich unterscheiden. Das macht unsere Identität aus. Solche Merkmale hatte das Gottesvolk damals, als es unter Mose, unter Josua dem Herrn nachgefolgt sind. Solche Merkmale haben wir heute. Solche Gemeinden gab es in diesem Land. Und es gab Gemeinden mit diesen Merkmalen, die inzwischen ganz anders aussehen. Es gab reformierte Gemeinden, Baptistengemeinden, evangelische Gemeinden, die inzwischen ganz anders aussehen und deren Praxis auch ganz anders sind. Das ist ein schmerzlicher Verlust, wenn eine Gemeinde ihre Identität verliert. Nun, ich möchte die Frage stellen, sind diese Kennzeichen unserer Gemeinde, die ich aufgezählt habe, die man auf unserer Webseite nachlesen kann, weltweit, sind diese Kennzeichen es wert, dass wir sie bewahren? Sind sie es wert, dass wir, wenn nötig, dafür kämpfen? Lohnt es sich, diese Identität zu bewahren? Ihr Lieben, das hat nichts mit Stolz zu tun, dass wir irgendwie denken, wir sind besser als die anderen. Wir haben es besser erkannt, wir sind schlauer, wir sind frommer, was auch immer. Es geht darum, dass wir das sind, wozu Gott uns gemacht hat. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Sein Volk, das ihn als den Schöpfer aller Dinge und in Jesus Christus als unseren Erlöser verehrt und anbietet. Das ist kurz gefasst unsere Identität. Wir sind sein Volk. Er ist unser Gott. Das ist der Kern unseres Bundes mit Gott. Das ist das, was damals das Volk Gottes völlig vergessen hat und verlassen hat. Sie waren nicht mehr Gottes Volk. Sie dachten nicht mehr an ihn. Wir haben es gelesen am Beginn des Gottesdienstes im Psalm 100, im dritten Vers, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. All das, worüber wir reden, all das, was wir bewahren wollen und müssen, nicht wir selbst haben das gemacht. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Gott hat sich das ausgedacht. Diese Lehren, die wir verteidigen, sie führen dahin, wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide. Erkennt, der Herr ist Gott. Das wollen wir sein, sein Volk, die Herde seiner Weide. Wir wollen es sein und bleiben und diese Identität inmitten dieser finsteren Welt bewahren. Gott ist der Herr, der uns nicht nur geschaffen hat, der uns zu seinem Volk gemacht hat, damit wir seine Herrlichkeit in dieser Welt verkünden und ihn allein verehren. Das wollen wir nicht vergessen. Amen.